Herzlich willkommen zur 544. Ausgabe des Sneakpots. Wir sind hier in Ebbing in Missouri und besprechen für euch den Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mit mir hier der etwas einfache Polizist, das ist Robert Krüger.
Ey, sieh, nimm mal die Füße da runter, ja?
Aber es ist so gemütlich.
Und die Frau, die sich nichts gefallen lässt, Stefan Giesbert.
Guten Abend. Oder hätte ich Howdy sagen sollen?
Ich weiß ja, das hätte vielleicht gepasst. Ein bisschen Redneck ist sie schon.
Aber ein bisschen Redneck ist sie.
Ich habe ihn auf Deutsch geguckt, aber ja.
Okay, also Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Worum ging's?
Ja, der Film aus dem Jahre 2017 hat in der Hauptrolle die von Frances McDormand gespielte, jetzt muss ich überlegen, wie sie hieß, irgendwie Mildred Hayes.
Mildred, oh, das war ein fieser Name.
Mildred, ja, ist ein fieser Name. Sie ist so eine einfache Frau, sag ich mal, mit zwei Kindern, die sie mal hatte. Dafür jetzt hat sie nur noch eins. Oh. Denn ihre Tochter ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen vor einigen Monaten. Das sehen wir nicht, das kriegen wir nur so jetzt nach und nach mit. Die ist wohl, ja, also es heißt vergewaltigt und dabei umgebracht, so, also irgendwie hässlich. Aha. Und die örtliche Polizei, die da in der Ermittlung befasst ist, hat es jetzt in den vergangenen Monaten immer noch nicht geschafft, auch nur irgendwie einen Verdächtigen mal zu präsentieren. Und das lastet unserer guten Frau dann doch sehr auf dem Gemüt. Aha. Und sie fährt am Anfang des Films an drei Billboards vorbei, okay, die direkt vor den Toren der Stadt, also vor Ebbing, Missouri, so
die,
wie der
die
Name
namensgebenden
eben, die namensgebenden sozusagen. Drei Billboards. Also wer jetzt vielleicht nicht weiß, was ein Billboard ist, das ist ja doch ein sehr amerikanischer Begriff. Das sind im Grunde so große Plakataufsteller, die so an der Straße stehen.
Plakatwände.
Plakatwände,
die,
genau.
Die kommen ja jetzt in Deutschland auch immer mehr. Ich finde sie eigentlich eher nervig.
Ja, gut, machen wir das Fass jetzt nicht auf. Also da stehen drei so Dinger an einer Straße und die sind sehr verfallen, sehr kaputt. Da die letzte Werbung bröckelt da ab und hängt da offensichtlich schon seit Jahrzehnten keine mehr. Das erfahren wir dann auch. Das liegt daran, dass da eine Umgehungsstraße gebaut wurde und eigentlich fährt auf dieser Straße so gut wie niemand mehr lang.
Dann brauchst du keine Werbung mehr machen.
Und da braucht man da auch keine Werbung machen. Also geht sie, man sieht so, wie sie da anhält und man sieht, das ist toll gespielt von Frances McDormand, die für diesen Film ja auch den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen hat.
Okay.
Toll gespielt, wie du alleine in dieser Szene schon, wie sie das spielt, dass sie eine Idee hat. Also das so beiläufig, so natürlich einfach ganz toll gemacht.
Super.
Und dann geht sie in den örtlichen Werbe, was auch immer, Werbeplatzvermarkter da, das ist so ein Typ, der arbeitet da.
Werbeplatzvermarkter. Herr Krüger, heute übertriffst du dich aber mit
Fachtermini. Ja, diese Typen heißen, die so Billboards halt vermieten.
Ja.
Und der weiß erstmal gar nicht, von welchen sie spricht, weil, wie gesagt, sind schon seit Jahren nicht mehr vergeben. Und dann mietet sie die und macht dort drei Botschaften drauf, wo dann irgendwie steht hier, Sheriff sowieso, seit Monaten keine Verhaftung, was ist da los? So, Pi mal Daumen, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich, habe ich es gerade nicht parat. Aber so eine Botschaft, die im Grunde die örtliche Polizei anklagt, dass da nichts geschieht in diesem Fall.
Mhm.
Und relativ schnell über Nacht wird das zu dem Gesprächsthema in der Stadt. Da fahren zwar vielleicht nicht viele Leute vorbei, aber genügend halt aus der Stadt, dass das sich doch rumspricht. Und die Polizei fühlt sich ein bisschen auf den Schlips getreten, relativ schnell taucht ein Fernsehteam auf und macht da so eine kleine Bericht drüber, wo sie dann auch interviewt wird. Damit ist dann auch klar, wem diese Billboards, also wer die da hingestellt hat, weil das ist am Anfang natürlich, man hat eine Vermutung, klar, wer das gewesen sein könnte, aber man weiß es ja nicht. Aber sie geht dann halt ins Fernsehen und dann ist es dann auch raus. Und dann kommt eben Schwung in die Sache und dieser ganze, ich will dann jetzt vielleicht auch nicht zu viel verraten, aber das sind vielleicht so die ersten 6-7 Minuten des Films.
Okay.
Und dann kommt Schwung in die ganze Sache rein, der Sheriff kontaktiert sie, ist gewissen Anfeindungen im Ort ausgesetzt, weil die Polizei anpissen, kommt halt nicht so gut, wenn die Polizei dann doch ganz gut angesehen ist. Mhm. Und unser leicht debiler Polizist, also wir haben, wie gesagt, Frances McDormand in der Rolle dieser Mutter, die da ihre Tochter verloren hat und jetzt eben diese Aktion startet. Dann haben wir Woody Harrelson, den ich erst kürzlich bei Zombieland ja nochmal in die Sendung gehievt hatte, als den Sheriff. Der auch noch so sein eigenes Schicksal zu tragen hat, aber dazu möchte ich jetzt nichts sagen, das muss man dann auf sich zukommen lassen. Und Sam Rockwell, fantastisch gespielt, wirklich fantastisch gespielt, als ein Polizist, der das mit den Regeln nicht so genau nimmt. Also er wurde auch schon mal irgendwie für, er sagt immer, er hat den Gefangenen nicht gefoltert. Also so in die Richtung. Und dann war der auch noch schwarz und das ist ihm alles nicht gut ausgelegt worden.
Aber das
und,
doch in den USA, naja.
Ja, also jedenfalls, und er ist aber, die Rolle ist so angelegt, dass der ist halt nicht der hellste. Der ist, im Grunde ist der wirklich ein bisschen doof.
Okay.
Sehr, sehr simpel und von seinem Job eigentlich komplett überfordert und löst die Sachen dann mit Gewalt, ja. Und lebt bei seiner Mutter und die diktiert ihm auch immer, was er so zu machen und zu denken hat. Sehr anstrengend im Grunde, weil vor allen Dingen, weil die Figur, wie alt mag der sein? So alt wie wir, irgendwas, vielleicht ein bisschen älter, irgendwas Mitte 40 oder so, keine Ahnung.
Okay.
Insofern immer noch da bei der Mutter, die schon Rentnerin ist und so, das ist also, ja, kannst du dir vorstellen, wie er so in seinem Sozialkontakten so, das schränkt ihn ja schon irgendwie ein und das schlägt ihm aufs Gemüt und das äußert sich dann halt in Gewalt und in Übertretung von Regeln. Und der Sheriff hat so ein bisschen auf ihn so einen Finger drauf, dass so, und man hält ihn so aus der Schusslinie so ein bisschen und versucht ihn halbwegs einzuhegen, aber das funktioniert halt nicht immer so gut. Und ja, dann kommt dieses Kleinstädtchen doch deutlich in Wallung und unsere Frances McDormand-Figur kann nicht, die kann's Maul nicht halten und das ist auf eine sehr positive Art. Also es sitzt sie auf der Zunge, wie sagt man denn, wenn die immer die Wahrheit sagen? Ich kann gerade das Sprichwort nicht, was dahin gehört. Die Hörer wissen, was ich meine.
Sie sagt mir die Wahrheit.
Sie sagt immer, was sie denkt. Also sie sitzt das Herz auf der Zunge, heißt das so?
Der Zunge, ja.
Ja. Und auch im, also sie scheut auch nicht vor fiesen Schimpfwörtern zurück oder so oder Leute mal körperlich anzugehen. Also sie ist eine sehr resolute Frau, die also wenn man sich den Trailer anguckt, da sieht man, wie sie drei Schulkindern nacheinander in die Eier tritt, weil keins von denen sagen will, wer die Dose mit irgendwas nach ihrem Auto geworfen hat. Also so auf die Art geht sie durchs Leben. Und
ist sie auch so ein bisschen kauzig? Oder?
Sie ist sehr kauzig, aber hallo.
Okay.
Und sie hat dann noch einen Sohn, der natürlich auch, sagen wir mal, nicht ganz ungetroffen ist von dem Schicksalsschlag, den die Familie da ereilt hat, aber der geht da sehr anders mit um. Sie hat noch einen Ex-Mann, der jetzt mit einer 19-Jährigen zusammen ist und so. Also es sind einfach sehr lustige, komische Familienkonstellationen, generell Konstellationen in diesem Dorf oder in dieser Stadt. Und der Film schwankt immer in der IMDb ist er einsortiert unter Comedy, Drama und Crime. Und das Crime, weiß ich nicht. Gut, okay, da ist natürlich ein Verbrechen geschehen, aber um die Aufklärung dieses Verbrechens geht's in dem Sinne eigentlich nicht. Es geht eher um die Frage, was ist mit diesen Billboards und wann kündigt sie die oder werden ihr die von irgendwem sabotiert oder sonst irgendwas? Und okay. Wie geht die Polizei damit um? Und
also das heißt, enthalten auch irgendwann mal andere Botschaften.
Nee, das nicht unbedingt, aber die Billboards sind immer wieder das Thema. Also die Frage, nicht nur als dann raus ist, wer die Dinger da aufgestellt hat, sondern die sind nach wie vor ein Stachel im Fleische dieser Stadt und sie will nicht davon lassen, die da stehen zu lassen. Und dann ist natürlich, wer bezahlt die weiter und so weiter, dann kannst du dir ja vorstellen, wie das dann so hin und her geht.
Okay.
Und der Film ist auf der einen Seite sehr lustig, aber er hat auch sehr viele ernste und ruhige, ein bisschen traurige Momente manchmal. Themen, die da noch so verhandelt werden, Erkrankungen aller Arten, weil ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er behält sich immer eine lustige Grundstimmung und es liegt zum einen an dieser trottligen Sam Rockwell-Figur und zum anderen an diesem unfassbar losen Mundwerk von der Frances McDormand-Figur. Und Woody Harrelson fällt da so zwischendrin so ein bisschen rum, aber auch, also leistet seinen Teil gut dabei, aber die Figur ist so, die muss immer gucken, wo es brennt. Und
also der rettet quasi gerade so.
Ja, und naja, das, ja, er hat selber, sagen wir mal, auch sein Schicksal noch zu tragen. Wie gesagt, das wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen, was da passiert oder was da ist generell. Und insofern hast du so ein Setup, wo du erstmal nicht weißt, wo das hinläuft. Und es hat auch ein sehr unkonventionelles Ende. Zwischendurch viele eigenartige kleine Seitengeschichten, Sidequests, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so Dinge, die da noch so dran sind, aber die sind alle irgendwie sehr liebenswürdig. Da ist eine kleine Story drin mit einem Kleinwüchsigen, der von Peter Dinklage gespielt wird. Also hier der Zwerg aus Game of Thrones quasi. Mhm. Ja, genau. Und auch das ist irgendwie liebenswürdig und endet mit einem Knall und also es ist einfach ein aber, toll gemachter Film.
Ja. Aber schaue ich jetzt ein Drama mit dem ganzen, also weiß ich nicht, wenn ich ein Drama schaue, dann ist so Farben ein bisschen entsättigt, alles ein bisschen düster, kein blauer, wolkiger, wolkenloser Himmel oder, also weißt du, so alles so ein bisschen gedrückt oder ist es positiver, also sowohl von der Gesamtstimmung als auch vom Look her? Was schaue ich denn jetzt?
Das möchte sich nicht so kategorisieren lassen. Also tendenziell ist das eher auf der humorigen Seite. Also das ist jetzt nicht so, dass du den guckst und dann hast du irgendwie 50 leukämiekranke Krebstote und viele Tränen und so, sondern du hast ein, zwei so ernstere Momente, wo du mal kurz dieses Lachen mal pausieren musst. Mhm. Aber ansonsten, und es ist jetzt auch kein Schenkelklopfer-Ted 2 Lachen, sondern das ist ein sehr, klar, da werden mal Schimpfwörter benutzt und so, aber manche Sachen sind auch so offen nuancierter zum Schmunzeln. Ja. Der ein oder andere größere Lacher ist dann natürlich drin oder etwas Schenkelklopferige ist auch dabei, aber ansonsten
aber es ist nie so ein Lachen,
das nicht. Humor. Und er mischt dieses Genre Drama mit der Comedy auf eine ganz feine Art. Also das ist irgendwie, was man dazu vielleicht wissen sollte, das geschrieben und auch Regie geführt von Martin McDonagh, ich nehme mal an, dass man den so ausspricht, der hat auch Brügge sehen und sterben gemacht zum Beispiel.
Ah.
Und da war das ja auch schon so, dass das irgendwie recht fein gemischt war, diese Comedy. Und 7 Psychos hatten wir, glaube ich, auch in der Sneak. War ich damals nicht mit, aber den habt ihr hier besprochen. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber
ich glaube, ich habe den besprochen.
Ja, der war auf jeden Fall Thema hier in der Sneak.
Ja.
Bei uns im Sneakpot auch und der ist auch von ihm.
Ah, okay.
Und insofern.
Ja, das ist ja alles so diese halb lustig, halb dramatisch.
Genau. Das ist so sein Ding.
Okay.
Und der Film ist. Also mir hat er hervorragend gefallen, auch zum Beispiel vom Schnitt, wenn er irgendwie so Dinge ankündigen, foreshadowen will irgendwie, wie er sowas andeutet, wie er dann mit Schnitt und mit Kamera einfach nur Dinge erzählt, ohne dass irgendjemand was sagen muss. Das Schauspiel selber, wie gesagt, da sind 2 Oscars gewonnen worden und ich glaube, er war 5 oder 6 Mal nominiert oder so. Ja. Die beiden, die er gewonnen hat, waren tatsächlich für Frances McDormand und Sam Rockwell, also beste weibliche Hauptrolle und beste männliche Nebenrolle. Absolut verdient. Ich war natürlich, habe jetzt nicht alle anderen Filme jetzt nochmal rausgesucht und mir da Gedanken gemacht, aber für die beiden Leistungen kann man auf jeden Fall mal einen Oscar kriegen, das definitiv. Und das Ende ist so, dass du dann am Ende da sitzt und denkst so, what? Okay. Aber dann habe ich mich so gefragt, kann man das anders lösen? Will man, dass das anders gelöst wird? Will man, dass es sehr konventionell endet? Und im Endeffekt dachte ich mir, nee, wahrscheinlich war das gut so. Also wahrscheinlich willst du nicht, dass der Film jetzt so, wie gesagt, ich will jetzt keine Details nennen, aber es hätte so eine offensichtliche Lösung gegeben, auf die alle warten. Und die kommt dann halt nicht. Und dann kommt was anderes. Und da dachte ich am Ende so, wahrscheinlich war das genau richtig. Wahrscheinlich wäre das blöd gewesen, wenn man das so beendet hätte, wie alle denken, dass das jetzt enden müsste.
Okay.
Und so wie er es gemacht hat, ist es so, okay, aber wahrscheinlich genau richtig.
Aber nicht unfair, also dieses, was wir ja schon ein paar Mal besprochen haben, dass du, dass er Sachen benutzt, die er vorher anders gezeigt hat oder irgend so.
Nee, das also nicht. Nee, es wird einfach nur was nicht eingelöst, was du erwartest, was der Film einlösen müsste. Aber hinterher musst du dich halt fragen, muss er das denn wirklich? Und ich habe da noch mal kurz drüber nachgedacht und dachte, nee, eigentlich muss er das nicht. Aber ich hatte es halt trotzdem erwartet, so, ja.
Okay.
Und Also generell, ich hatte sehr gute Stimmung danach. Ich war sehr froh, den gesehen zu haben und bin begeistert. Ich finde, ist ein rundum gelungener, toller Film. Ich gebe dem 9 Punkte.
Wow, 9 Punkte. Das ist ja mal amtlich.
Ja, und definitiv, also Sehempfehlung, auch für dich. Also so wie ich dich kenne, der würde dir gefallen, glaube ich.
Ja, doch. Klingt jetzt auch so, als würde er mir gefallen, wenn da zu viel Drama drin gewesen wäre. Deswegen habe ich eben auch nochmal so explizit nachgefragt. Aber so klingt es doch echt so, als würde ich das sehr gerne mögen.
Ja. Das Drama hält sich im Ganzen.
Ja. Zu einem ganz anderen Drama kommen wir jetzt. Es geht um die Droge der Wahl.
Es ist deshalb dramatisch, weil du noch nicht weißt, was du machen wirst.
Ja, genau. Ich habe eben, als du erzählt hast, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, bin ich schon mal kurz hinter die Bar gegangen, habe noch ein paar Flaschen weggeräumt, die hier im Weg rumstanden. Und da habe ich kurz an einem Rum gerochen. Ich glaube, ich habe heute Abend Lust, Rum zu trinken. Also vielleicht
fällt meine,
Rum zu trinken, nicht Rum zu trinken.
Dann fällt meine Empfehlung, einen Brandy Alexander zu machen, ja aus.
Ich habe auch keine Sahne, das weißt du doch.
Aber du hast vor der Sendung zu mir gesagt, du sagst mir dann einfach, was ich, wenn du eine Idee hast, was ich trinken soll. Und ich dachte, da reite ich dich jetzt richtig schön rein.
Aber so gut. Wird das nichts.
So wird das nichts. Dann mit Rum, ja. Was für ein Rum hast du denn da?
Du kennst doch meinen Schrank.
Nein, ich meine, was du gerochen hast.
Ich habe eben an dem Appleton 1749, also einem knackigen Jamaikaner, getrunken. Ich habe nicht. Ja, ist schon gut. Ich glaube, ich mache.
Macht total Old Fashioned draus.
Ja.
Zucker brauchst du keinen. Tropfen Bitter rein, fertig.
Guck mal, ich habe sogar noch Zucker. Und wann habe ich denn noch Zucker? Kann der noch was? Ja, der kann noch was. Ich bin verwundert. Hatte ich Gäste?
Ja, während du gewundert bist.
Ja, ich wundere mich noch ein bisschen.
Mache ich dieses Bier auf? Das hat gar nicht gezischt. Ich bin ein bisschen. Jetzt bin ich auch gewundert.
Ja.
Es ist ein Backbone Splitter, India Pale Ale, aus Aschaffenburg, glaube ich. Waren die, ne? So war das doch.
Ich glaube, ja.
Das steht hier überhaupt nicht drauf. Niedernberg.
Ja, das ist doch auch da hinten beim Christoph.
Okay. Mindestens haltbar bis 9.10. Das schreiben die so groß auf die Flasche, dass du dieses Datum nicht übersehen kannst. Das ist echt so vorne in der Mitte, unten.
Ja, aber es
sehr
ist nicht
präsent.
Also auch bei Bier, mein Gott, das merkst du schon, wenn der nichts mehr ist.
Ja, das ist halt immer nur blöd, wenn du die Sorte nicht kennst und du immer so absurde Biere kaufst, die alle sowieso völlig absurd schmecken. Dann weißt du halt nicht, soll das so?
Ja, dann kannst du ja mal nachgucken. Also, wenn du das Gefühl hast, puh, das Bier ist echt, ist gar nichts mehr, dann würde ich mal nachgucken, was da passiert ist.
Ja, den Backbone-Splitter hatte ich ja schon mal. Schöne gelbfruchtige, so eine Grapefruit-Nase.
Ich bin jetzt hier ganz verwegen und mache einen Tropfen Grapefruit-Bitter rein. In meinen Old-Fashioned.
Das ist eine sehr gute Idee. Grapefruit-Bitter mache ich wahrscheinlich mehr als die meisten anderen Leute in alles Mögliche.
Du machst auch in alles Grapefruit. Du hast den Grapefruit übrigens bei meiner Party nicht leer gemacht.
Das stimmt. Und ich habe ihn noch nicht mitgenommen. Das ist ein Skandal.
Ja, jetzt muss ich ihn nämlich leider wegschütten.
Das ist sehr schade. Ich hätte ihn sonst ausgetrunken.
Ja, nee, ich hätte ihn auch ausbleiben sollen. Ich habe es nur irgendwie gerafft, dass da noch dass die Flasche nicht, also die Flasche angebrochen, aber nicht leer war.
Nun ja.
Ja.
Wenn du dann fertig bist, müsstest du eine Serie besprechen, Herr Giesbert.
Ja, ich bin soweit. Ich habe jetzt jedenfalls mal den Knopf gedrückt, dass auch die Kapitelmarke da ist und alle, die das Kapitel Droge der Wahl übersprungen haben, sind jetzt wieder bei uns.
Hallo zurück. Der Stefan bespricht jetzt eine Netflix-Serie aus dem Jahre 2016. Los geht's.
Genau. Secret City heißt die. Und die spielt in Canberra in Australien, also in der australischen Hauptstadt. Und es ist mal wieder, wie sollte es bei mir anders sein, eine politische Serie. Also ich irgendwie so immer Politik und ein bisschen hier so Crime drumrum. Das mag ich ja schon irgendwie ganz gerne. Und diese Serie, ich weiß gar nicht, wie ich an die gekommen bin. Die wurde mir wahrscheinlich von Netflix vorgeschlagen, weil ich irgendwelche anderen Sachen geguckt habe, die so ähnlich seien. Und wir sind in Australien, in der Hauptstadt, und lernen dort eine Journalistin kennen, Harriet Dunkley, die sich eben mit den ganzen politischen Themen in Australien befasst. Und es gibt ja Spannungen mit China, eigentlich eher Spannungen mit zwischen USA und China, aber irgendwie leider ist Australien da mit reingerutscht und ein Mitglied der, jetzt darf ich nicht zu viel, der Regierung möchte dafür sorgen, dass die oder Mitglieder des Militärs, ist der knackig geworden, der muss mir ein bisschen stehen lassen. Mitglieder der Regierung möchten, der Regierung und des Militärs möchten ein australisches Kriegsschiff ins Südchinesische Meer und da in diese Zone verlegen, um eben mit den Amerikanern gemeinsam etwas Druck aufbauen zu können. Ganz am Anfang verbrennt sich eine australische Studentin in China, um gegen, also um für Free Tibet zu protestieren. Die wird dann von China festgenommen und.
Was, ich dachte, die hat sich verbrannt.
Ja, die wird gerettet und ist dann quasi so eine, ja, Geiselverbrecherin. Weißt du, dieses, wir urteilen sie ab und wenn wir irgendwie, keine Ahnung, gute Deals machen in bestimmten Sachen, dann kommt sie wieder frei.
Naja, so Leute, die dann so ausgetauscht werden müssen und so.
Genau, offiziell verurteilt, aber irgendwie kriegen sie es irgendwie so hin. Und sie forscht halt, also die Journalistin forscht da daran und wir sehen halt eben ihre Nachforschung. Sie hat Kontakt zu einer aus ASD, also irgendeine Geheimdienstfrau.
ASD sind die drei ersten Tasten in der mittleren Reihe der Tastatur.
Entschuldigung. Ja, im deutschen Keyboard. Aber in Australien, in Frankreich zum Beispiel nicht.
Ja, aber die Franzosen, also die lassen wir mal außen vor.
Genau, Shift-Taste für Zahlen. Es geht jetzt aber, so weit geht's noch. Jedenfalls hat sie da auch Kontakte zum Geheimdienst und eben diese eine Geheimdienstfrau, zu der sie Kontakt hat, ist ihr Ex-Mann. Also es ist eine Transfrau, aber
ich glaube, eben bin ich ausgestiegen, wer mit wem, aber erzähl weiter.
Also, was ich eigentlich erzählen will, ist, dass diese Geheimdienstfrau, zu der sie Kontakt hat, die Journalistin hat Kontakt zu der Geheimdienstfrau und die spielt ihr immer Informationen zu und nach stellt sich raus, dass das eben ihr Ex-Mann ist. Also du siehst der Frau sehr deutlich an, dass es eine Transfrau ist. Auch die Stimme ist einfach eine Männerstimme. Der Schauspieler ist auch ein Mann, der die Frau spielt.
Aha.
Was ich ein bisschen schade fand jetzt so im Nachhinein, so auch beim Überlegen, so ja, warum, es gibt doch auch Transfrau-Schauspieler, warum nimmt er nicht? Aber gut. Haben sie nicht gemacht.
Dasselbe Thema gibt es jetzt gerade mit Scarlett Johansson, gell? Die spielt jetzt auch in einem.
Ja, habe ich jetzt auch irgendwo gelesen, ja.
In irgendeinem Film einen Transmann, Transfrau, das weiß ich jetzt gerade nicht, von welcher Seite das kommt, aber Scarlett Johansson ist die gewählte Schauspielerin.
Ja.
Und da gibt es jetzt dieselbe Diskussion, weil sie ja eh schon in Ghost in a Shell.
Ghost in a Shell, da hat sie eine Asiatin gespielt.
Eine Asiatin gespielt oder eine Rolle, die eigentlich sozusagen einer Asiatin gehören würde, wenn man so will. Mhm. Und da war es das Thema so Whitewashing und jetzt spielt sie so eine Transperson und theoretisch hätte man da auch eine Transperson dann nehmen können und das besetzen können. Und genau. Aber zurück zu deinem Film.
Hier auch, es ist eine Serie, deswegen ist da ja so viel Story noch hinten dran. Hier
kann
auch.
Kann ich alles verraten.
Nee, ich bin auch schon so ein bisschen vorsichtig, dass ich jetzt mit dem Wissen von 6 Folgen die ersten 2 schon verrate. Jedenfalls gibt es da dann eben diese Spannung zwischen Australien auf der einen Seite zusammen mit Amerika. Wir sehen den australischen also Ministerpräsidenten, seinen Verteidigungsminister, einige Soldaten. Also so, nicht Soldaten natürlich, wie heißen die denn, die Generäle?
Ja, das sind im weitesten Sinne auch Soldaten, aber ja.
Ja, aber ja, du weißt, was ich meine. Und
Schreibtischtäter.
Dann der amerikanische Botschafter spielt eine Rolle und einige Chinesen, insbesondere einige, die dann in der Botschaft arbeiten. Und da gibt es dann halt auch Kontakte zwischen Botschaftsangehörigen im weitesten Sinne und Mitgliedern der Regierung, die vielleicht bei genauerem Hinsehen eher nicht offiziell werden sollen. Und unsere Journalistin versucht da halt irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen. Wir sind ja immer so eine Spur voraus, also wir wissen ein bisschen mehr, aber nie so, dass das klar ist, wie es jetzt weitergeht, in welche Richtung es weitergeht. Man muss ziemlich aufpassen, also mir ging es jedenfalls so, ich habe es auf Englisch geschaut mit Untertiteln, australischer Akzent, braucht man ein, zwei Minütchen, um sich auch da eingehört zu haben. Es gibt ein paar, die richtig knackig Akzent sprechen. Wenn die Chinesen,
ich mag den aber, den australischen.
Ich finde ihn auch cool. Super. Ich höre den total gerne. Wenn die Chinesen untereinander sprechen oder auch Menschen, also Australier, die Chinesisch sprechen, mit denen reden, dann ist es komplett untertitelt. Also es ist nicht so, dass sie dann irgendwann ins Englische rüberspringen. Aber ist nie so lange, dass da Diskussionen, also dass man da ewig mitlesen müsste. Und hält die Spannung echt gut. Also es ist nicht so dieses, was mich ja in Serien, also ich habe innerhalb von einer Woche, okay, die Fußball-WM macht ja gerade irgendwie dieses, die Gruppenphase ist vorbei, jetzt muss man wieder gucken, was man mit der ganzen Zeit anfängt, die man jetzt plötzlich hat, weil man nicht mehr dauernd Fußball gucken muss. Und da habe ich innerhalb von jetzt einer Woche, also seit der letzten Aufnahme bis heute, die 6 Folgen a 50 Minuten, 45 bis 55 Minuten geschaut und musste mich nie da irgendwie hinquälen oder sonst irgendwie. Das ist ja bei mir immer so ein bisschen das Problem, wenn die zwischendrin so eine Schwächephase haben, dann gucke ich halt einfach nicht weiter, weil ich keine Lust habe, irgendwas anzuschalten, was mich dann direkt langweilen wird. Und ja, ist eine spannende Serie, eben aus einem ganz anderen Blickwinkel. Also das fand ich das, was das Charmante ist. Man ist es ja so gewöhnt und so gelernt, also hat es so gelernt, wie amerikanische Politik, Geheimdienste und das Ganze drumherum funktionieren, weil man ja dann doch den einen oder anderen oder mehr dieser Filme schaut. Also amerikanische Thriller, wie auch immer, Geheimdienst und so weiter.
Und hier läuft es jetzt komplett anders, oder was?
Nicht komplett anders, nein. Aber es ist halt ein bisschen anders als bei den Amerikanern. Und ich finde dadurch auf eine Art neu spannend, weil du eben neue Umgebungen kennenlernst, neue Gegebenheiten, neue eben dieses Selbstverständnis, wo ich mich öfter dabei ertappt habe, dass ich dachte so, naja, ihr seid doch die Größten und die Besten und die Stärksten, warum macht ihr nicht einfach? Und dann, ach nee, ihr seid ja gar nicht die Amerikaner, die sich für die Größten, die Stärksten, die Besten halten, sondern ihr seid halt Australier und ihr müsst irgendwie, ihr geht anders an das Problem ran. Und das war auf eine Art charmant und echt aufregend. Also die hatten halt ganz anders Respekt vor China.
Also, verstehe.
Weißt du, Amerikaner gerade in Filmen machen dann ja so, boah, wir sind hier die Stärksten und dann schicken wir unsere ganze Flotte und China so, brr. Und hier ist es schon vorsichtiger und eben auch nicht nur die Journalistin, die dann so ein bisschen zurückhaltender ist und ein bisschen vorsichtig sowieso, sondern auch die Regierungsmitglieder, die ganz anders daran gehen. Also fand ich richtig schön und ich habe in mehreren Situationen gedacht so, ja gut, ist klar, ihr müsst jetzt so und so reagieren. Und dann haben sie anders reagiert und dann war so, ach ja, klar, ihr seid ja gar nicht die Amerikaner. Das fand ich gut. Also das hat mir richtig gut gefallen. Mochte ich sehr. Ja. Überzeugendes Ende. Kein irgendwie so Cliffhanger und
so hier, ja, nächste Staffel kommt in 4 Jahren oder nicht, wenn sie uns nicht absetzen, sondern vernünftiges Ende, die Geschichten sind fertig erzählt, man kann aber sicherlich mit den Charakteren auch noch eine weitere Geschichte aufmachen. Also sie haben jetzt im Februar angefangen, die nächste Staffel zu filmen. Also wird wahrscheinlich noch was kommen.
Okay, wie lange ist eine Folge?
Zwischen 45 und 50 Minuten.
Okay.
Oder 55, also ich glaube, die letzte ist dann 53, 52, 53 lang und sonst so 48, 50.
Okay, cool. Ja.
Also,
Netflix,
Secret sagst du nochmal? Netflix.
Genau, das wollte ich von dir, dass du nochmal sagst, wie es heißt. Secret City.
Genau.
Super.
Du hast auch noch eine Serie geschaut, wenn ich das richtig gesehen habe, oder ist ein Film?
Nee, ist ein Film.
Oh, du hast einen Film geschaut? Warte. Du hast auch noch...
Schnitt, Cut aus, nochmal. Nein, wir schneiden nicht.
Wir schneiden nicht. Also, Film geschaut von 1988. Das ist ja auch nicht mehr ganz so aktuell.
Nee.
Da waren wir 11.
Das ist ein Klassiker, den ich nie gesehen habe.
Gehört.
Ja, hast du schon mal gehört, wenn so Verschwörungstheoretiker sagen, sie beobachten dich.
Ja.
Oder sie sorgen dafür, dass das so werden wird oder so. Mhm. Also wenn man immer so von dieser unbekannten Macht, diesen Leuten, die im Hintergrund die Strippen ziehen, als sie spricht.
Ja, genau.
Das hat unter anderem seinen Ursprung in diesem Film oder zumindest dieses Meme sozusagen. Ich habe They Live gesehen von John Carpenter. Oh. Eins seiner frühen Werke, also was heißt frühen Werke, der hat noch schon reichlich Zeug davor gemacht, aber das ist so, sagen wir mal, man sagt, es ist eins seiner vergessenen Meisterwerke. Okay. Damals relativ low-budget produziert, Genre Science-Fiction, Horror, Comedy, Drama, bla, irgendwas, Action.
Comedy von heute betrachtet oder Comedy auch 1988?
Ein bisschen lustig war der vielleicht, aber ich glaube, der nimmt sich eher ernst. Also er hat so ein paar Stellen drin, wo du dann denkst, okay, hier ist es auch mal so ein bisschen witzig gemeint, aber vor allen Dingen, wenn da aus heutiger Sicht Horror dran steht, dann ist es nicht ernst zu nehmen. Also gar nicht. Das ist null Horror. Also heutzutage siehst du in jedem Thriller schlimmere Dinge. Worum geht's? Also wir haben eine Hauptfigur, kürzlich arbeitslos gewordener, ich glaube, Ölarbeiter, also so ein im Grunde Bauarbeiter, wenn du so willst.
Bauarbeiter?
Also, ja, ich glaube, er hat so auf Ölfeldern gearbeitet, aber er ist so, von der Sache her ist er Bauarbeiter.
Okay.
Er ist sozusagen unser Working Class Man, der hier, und das ist dann sozusagen auch die unterliegende Thematik, die da drin steckt. Das ist eine Kapitalismuskritik in diesem Film.
Mhm.
Und er ist jetzt arbeitslos geworden, weil die Großkonzerne und so weiter und so weiter. Und er wird gespielt von einem kanadischen Wrestler. Ich glaube, er ist Kanadier. Mittlerweile tot. Rowdy Roddy Piper. Die Leute, die früher in den 90ern und frühen 2000ern...
Ich meine, ich habe den auch schon mal irgendwo, ja.
Die früher Wrestling geguckt haben, er war der Moderator, also ist später, also ich, als ich Wrestling mal so ein bisschen mitgekriegt habe, weil mein Bruder auch viel Wrestling damals geguckt hat, der war ja jünger als ich, oder ist immer noch jünger als ich, seine Wrestling-Phase hatte und ich das so ein bisschen mitgekriegt habe, war er der Moderator, also der Typ, der diese Wrestling-Matches im amerikanischen Fernsehen kommentiert hat, bei der WWF. Er war aber früher auch selber Wrestler und eben auch wohl mal Schauspieler. Spielt hier also die Hauptrolle, diesen ziemlich muskelbepackten, aber doch so offensichtlich gutmütigen, netten, eigentlich so okayen Typen, der jetzt arbeitslos ist und so ein bisschen rumzieht und findet dann einen Job auf einer Baustelle und findet da auch gleich jemanden, der ihn mitnimmt zu so einem, ja, ich will mal Lager von so, die sind so semi-obdachlos, also sie haben so ein Stück Brachland da besiedelt mit so Holzhütten und da kann er auch mit hin und kann da auch schlafen und da gibt's auch was zu essen und so. Und relativ schnell bemerkt er, dass da auf der anderen Straßenseite ist so eine Kirche und da ist irgendwas komisch und dann beobachtet das so ein bisschen und eins kommt zum anderen, Polizeieinsatz, ich will jetzt die ganzen Details nicht verraten, sonst ist der Film nicht mehr so wahnsinnig spannend, aber was dann passiert ist, er bekommt eine Sonnenbrille in die Hände und wenn er die aufsetzt, dann sieht er die Wahrheit hinter den Dingen sozusagen. Und was ihm dann gewahr wird, ist, dass offensichtlich eine ich nehme mal an, Alien-Rasse, sozusagen unter uns lebt. Und die können sich tarnen als Menschen. Wenn du die Sonnenbrille nicht aufhast, dann siehst du das nicht. Dann sieht es ganz normal aus, wie irgend so ein normaler Typ, der auf der Straße rumläuft. Aber wenn du die Sonnenbrille aufsetzt, dann siehst du, dass das irgendwie so ein komischer Skullface-artiger Alien ist. Mhm. Und dass alle Botschaften, die wir so aufnehmen, also sprich Werbung, die in der Straße hängt oder Zeitungen, die du konsumierst, also die du kaufen kannst, Billboards, die irgendwo rumhängen, Fernsehnachrichten, egal was, es hat alles so, das Thema in den 80ern war doch viel so subliminal messaging, so, also unterbewusste Botschaften, die an dich übertragen werden, die auf dich wirken, ne, gegen die du dich nicht wehren kannst. Das ist so das Hauptthema dieses Films. Und die sieht er dann sozusagen in klaren Worten auf diesen Billboards stehen. Da steht dann obey, was ist ich, sleep, watch TV, consume, don't question authority. Und solche Dinge stehen dann immer in riesigen Lettern auf den Links und nimmt das wieder ab und dann ist da irgendwie so, kommen Sie in die Karibik, machen Sie Urlaub und so. Und dann schaut er wieder drauf und steht halt dann irgendwie reproduce oder so. Und also er sieht dann sozusagen hinter die Dinge, könnte man sagen. Also er sieht die Sub-Botschaften, die da so drin sind. Da ist so ein bisschen der Science-Fiction-Aspekt dieses Films. Und er sieht eben auch die Leute, die, also sozusagen, es ist dann relativ schnell wird klar, dass diese Aliens sozusagen die Upper Class sind, also die Wirtschaftsbosse, die Politiker, alle Menschen, die so die Geschicke der Welt lenken, sind offensichtlich entweder selber Aliens oder unterwandert und irgendwie beeinflusst, sodass sie das tun, was die Aliens wollen. Und das ist natürlich eine relativ plumpe, mit dem Holzhammer reingedroschene Botschaft. Aus heutiger Sicht nicht sonderlich clever aufgemacht, aber wenn man halt weiß, mit wie wenig Budget der entstanden ist, in welcher Zeit der entstanden ist, und das ist halt der erste Film, weil er so diese Idee so hatte, dann ist das ganz nett anzuschauen. Der Spannungsbogen, den der Film dann schreibt, ist nicht so wahnsinnig komplex. Also es wird natürlich irgendwie versucht, das zu bekämpfen und dann wird ein Weg gefunden, das irgendwie zu beenden. Das ist alles schon ganz schön, also da geht der Film so nicht eine Abkürzung, sondern eher so vier und so gehen sie über los und gehen sie direkt dorthin. Nehmen sie noch die schöne Frau mit und dann, also ist okay. Aber so grundsätzlich die Idee und diese Art, die Menge der Meme, wenn du nur mal das Wort Obey in eine Google-Bildersuche eingibst, dann findest du eine Menge Bilder aus heutiger Sicht, die so Mashups von verschiedenen Themen sind und diese komischen Knochengesichter, also so, die sehen so ein bisschen aus wie Totenschädel, so ähnlich. Von diesen Aliens, die tauchen auch heutzutage in solchen weiterverarbeiteten Bildern und so immer wieder auf. Da gibt's dann einen Trump, der dieses Knochengesicht hat und so. Also relativ auf der ersten Seite einer Google-Bildersuche. Also du merkst, dieser Film hat einfach einen kulturellen Impact gehabt. Obwohl ihn vielleicht viele Leute nicht gesehen haben, haben sie vielleicht diese Bildsprache schon mal irgendwo mitgekriegt. Und das war so der Grund, der ist mir immer mal wieder begegnet, so im Netz, an verschiedenen Stellen, wenn ich irgendwo versucht habe rauszukriegen, wo kommt dieses Meme her oder so. Dann bin ich schon ein, zwei, drei Mal bei They Live gelandet. Sie leben heißt er auf Deutsch und also das tatsächlich immer gut übersetzt einfach.
Ja.
Und
wird die deshalb hatte ich so verwendet.
Genau. Und deshalb hatte ich jetzt gedacht, ich muss den jetzt einfach mal gucken, weil ich wollte den mal sehen. Und ja, ist okay, muss man sehr, sehr im Kontext der Zeit gucken. Wenn man den jetzt einfach nur so guckt, dann wird man sicherlich sagen, oh mein Gott, was für verschwendete zwei Stunden, das ist, der ist nicht spannend in dem Sinne. Der kommt viel, also der ist ziemlich trashig, wirkt er aus heutiger Sicht. Aber im Kontext dessen, wie er entstanden ist und wie viel Geld er gekostet hat und so, ist es so ein Zeitdokument, was man sich mal reintun kann.
Okay. Wo hast du ihn geschaut?
Den habe ich auf Amazon geschaut und ich glaube, der war bei Prime mit kostenlos dabei.
OV oder Deutsch?
Nee, leider gab es den nur auf Deutsch. Ich hätte ihn gerne in OV geguckt, aber das war da nicht verfügbar.
Wie lang ist der?
Natürlich 80er Jahre, handliche, ich hab's jetzt nicht genau zur Hand, aber so Pi mal Daumen, Stunde 28 oder so, also schön so richtig, richtig angenehm wegzugucken. Kannst du um 23 Uhr noch einlegen, bist noch vor 1 im Bett, also wunderbar.
Und gut. Heute schaffe ich das nicht mehr.
Nee.
Okay. Also, ja. Sie leben, wenn man mal die Grundlagen einiger Memes nachgucken möchte.
Sozusagen, ja.
Ja. Okay. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber wahrscheinlich ist es mir zu trashig, dass ich keine Lust habe.
Das könnte sein, ja. Den würde ich dir jetzt, also wenn ich einen von meinen beiden Filmen dann empfehlen, dann bitte doch Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das Bier wirkt schon. der wäre die Empfehlung an dich von den beiden.
Okay, Secret City kann es auch gucken. Ich habe am Wochenende noch Iron Man geschaut.
Den alten Schinken?
Nein, den von 2018. Es war in Frankfurt mal wieder der...
Ach so, die Jungs mit dem Helikopter hier über mir, die mich die ganze Zeit genervt haben. Ja, jetzt ja.
Ja, du wirst wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal Besuch gehabt haben. Wir wollen jetzt auch gar nicht so lange darüber plaudern, aber es war mal wieder Iron Man Frankfurt. Und es war ein durchaus spannendes Rennen. Jan Frodeno hat gewonnen, der Weltmeister von 2015 und 16 und Olympiasieger von 2008.
Ja, ich habe so ungefähr, als Frodeno noch 80 Kilometer Rad zu fahren hatte, habe ich eingeschaltet, weil ich den...
das ist lustig. Zu dem Zeitpunkt habe ich ausgeschaltet und bin selber aufs Rad gegangen, habe mir gedacht, so 80 Kilometer... Mit einem 40er Schnitt, 2 Stunden. Super, wenn ich 1,30, 1,45 fahre, bin ich rechtzeitig da. Ich habe unterwegs aber leider noch jemanden getroffen, habe mich da kurz festgequatscht, war ein bisschen langsamer auf dem Rad unterwegs. Sie waren schon 3 Kilometer gelaufen, als ich wieder angeschaltet habe.
Verstehe. Ernie, da habe ich angemacht und dann haben wir aber gefrühstückt hier und dann bin ich immer so ein bisschen hin und her gewandert so und habe immer mal wieder geguckt, wie es so steht. Mhm. Und so 20, 30 Minuten ins Laufen rein, als Frodeno dann mittlerweile vorne war. Als ich auch eingeschaltet auf dem Rad war, er noch Zweiter, ist ja bis in die Wechselzone Zweiter gewesen und hat dann den Australier. Hat er sich geärgert?
Ja, dass die anderen nicht mitgefahren sind, das hat ihn, glaube ich, schon ein bisschen genervt.
Ach so, ja, okay.
Gut, aber weißt du, der Patrick Lange, der weiß, dass er 2:39 Marathon laufen kann, warum soll er mit Frodo mitfahren, der viel besser Radfahrer ist? Gut, ja. Er hat es dann nicht geschafft, 2:40 zu laufen, sondern 2:50 gelaufen und deswegen ist er nur Dritter geworden, aber immerhin sind beide qualifiziert fürs nächste Jahr, deswegen, also für Hawaii, darum ging es und sie wollten sich, oder sie haben sich halt mal ordentlich gebettelt.
Genau, ja, ich bin dann irgendwann in den Garten gegangen. Da war Frodo irgendwie halt vorne und da hatte auch schon Abstand zum Zweiten und da war halt, ja, okay, der Patrick kommt irgendwie ran, aber sehr interessiert es mich dann doch nicht mehr. Und die Helikopter waren dann irgendwann weg, dass man dann sagen konnte, okay, die Herren mit den schwarzen Helikoptern sind jetzt nicht mehr über mir, ich kann jetzt wieder rausgehen.
Was ganz schön war jetzt so aus rein filmtechnischer Sicht ist, dass ich habe es jetzt zum ersten Mal bewusst erlebt, dass sie richtig viel Drohnenmaterial auch eingesetzt haben.
Oh ja,
also,
die sind über Main rumgesaust, genau. Mit den Dingern, gell? Ja, das habe ich auch gesehen.
Über Main, parallel zu den Läufern, total geile Aufnahmen. Also ganz dicht dran an den Läufern, aber halt über dem Wasser schwebend, einfach parallel zum Ufer lang geflogen. Sau cool. Also die haben da echt ein paar Leute.
Müsste man ja eigentlich keine Drohnen nehmen, gell? Also das könntest du theoretisch auch mit einem gespannten Stahlseil von Brücke zu Brücke machen.
Ja, aber das ist ja kurvig, oder?
Ja, die Brücken sind doch relativ dicht beieinander. Also
muss ein bisschen zoomen im Zweifelsfall.
Ja, das ginge schon. Also dann müsstest
aber so ein
du
Seil
jetzt
da zu spannen, das ist halt wahrscheinlich viel teurer, als da so eine Drohne rauszugraben. Oder?
Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das stelle mir jetzt nicht so schwer vor. Schmeiß da so ein Seil.
Die Funkstrecken liegen ja eh.
Ja, wahrscheinlich ist es okay, aber keine Ahnung. Jetzt sind die Drohnen eh so billig, jetzt kannst du es. Also man hätte es aber theoretisch mit so gespannten Seilen schon sehr viel früher machen können.
Ja, oder hat man halt ein Boot nicht. Und dann so ein Steady-Aufsatz. Kannst du auch lang fahren.
Ja.
Oder 20 km/h kann so ein Boot fahren, oder?
Ja, klar. Also mit einem Jogger mithalten kann es locker.
Ja. Ja. Also das fand ich, das war echt coole Aufnahmen, als dann so die Kamera daneben neben den hergeschwebt ist. Und beim Schwimmstart setzen sie halt auch total intensiv ein. Das halt auch geil ist, wenn die Leute ins Wasser reinrennen und die Kamera fliegt vor denen weg und zieht dann so hoch und dann kannst du von oben gucken, wie die da schwimmen und so. Das ist echt geil. Sieht richtig gut aus.
Cool, ja. Ja. Und startest du nochmal? Juckt es dir wieder in den Fingern, wenn du sowas siehst?
Oh, extrem. Und dieses Jahr war echt krass. Dieses Jahr war ich echt so, boah, ich habe so Lust, ich habe echt so Knieprobleme. Da 1,5 Stunden Radfahren, nach erstmal Voltaren aufs Knie und Eis und Scheiße. Braucht man echt gar nicht.
Hm, okay.
Also schon besser als letztes Jahr, aber es ist halt immer noch nicht gut. Und ja, ich weiß, ich müsste mal zum Arzt gehen und mich da mal intensiv mit befassen und irgendwie Heilung herbei. Ich weiß aber nicht.
Ja. Verstehe. Ja. Ich fahre jetzt immerhin seit neuestem mit meinem Fahrrad mit Klickschuhen.
Ah. Hat sich schon gelegt?
Nee, noch nicht. Hm? Gestern beinahe. Aber da bin ich noch rausgekommen. Mhm. Das war knapp. Also da stand ich schon und habe dann den Fuß zu der Seite, wo es runterging, so gerade noch so rausbekommen.
Okay.
Ja, ich bin jetzt schon, ich weiß nicht, wie viel insgesamt, vielleicht so, lass es 40, 50 Kilometer sein oder so, so Stadtverkehr halt, also schon mit öfter mal ausklicken. Bin ich jetzt gefahren mit den Schuhen, aber es ist schon so, dass ich noch immer bewusst drüber nachdenke. Und da ist mir auch schon eine Sache passiert, dass sich an dem einen Fuß, ich glaube, es war der rechte, hat sich die Verschraubung zwischen diesem Plättchen und dem Schuh ein bisschen gelöst. Mm. Also ist ein bisschen locker geworden. Und dadurch ist das verrutscht. Und der Effekt war dann, dass man den Fuß sehr viel weiter drehen musste, damit es ausklickt.
Mm-hmm.
Und so diese übliche kurze Anzacken mit der Hacke, so, wo es dann aufgeht, das hat nicht mehr gereicht.
Das möchte man gar nicht haben.
Nee, das möchte man wirklich gar nicht haben. Und ich bin dann an so eine Ampel rangefahren und war ja noch so in diesem Modus von, es ist noch frisch, ich konzentriere mich noch drauf und will das dann so ausklicken und es geht nicht. Und ich denke mir so, fuck. Und dann fahre ich so auf diese Ampel zu und rechts am Rand der Straße stehen zwei Radfahrer, wo ich gerade im Begriff war, die zu überholen. Also die sahen so aus, als ob die eh langsamer sind als ich. Und deshalb wollte ich so links an ihnen vorbei und dann die rote Ampel, das ist so eine Seitenstraße gewesen, wo jetzt nicht damit zu rechnen war, dass ein Auto hinter mir halten würde. Ich wollte quasi links von ihnen halten an der Haltlinie, damit ich dann beim Losfahren gleich beide überholen kann. Auf der Gegenfahrbahnspur parkte irgendwie gerade so ein LKW, der da irgendwas ausgeladen hat. Und da war halt so eine große Kreuzung vor uns. Und ich komme da angeradelt und halte an und komme nicht aus dem Ding raus, ja. Und zum Glück ging die andere Seite dann auf und ich konnte mich halt konzentrieren darauf, dass ich jetzt wirklich auf jeden Fall in die Richtung umkippen muss sozusagen und dort den Fuß runternehme.
Ja.
Weil andere Richtung wäre blöd und als ich dann ein bisschen mehr Energie da aufgewendet habe, es noch 2-3 Mal probiert habe, ist er dann auch aufgegangen. Aber es war dann halt so, für die restliche Fahrt musste ich mir immer überlegen, klickst du jetzt rechts ein oder lässt du es? Mhm. Weil du wirst ein bisschen mehr Energie brauchen, um da wieder rauszukommen. Und ich habe dann nur noch eingeklickt, wenn ich wusste, okay, jetzt fährst du mindestens mal, weiß nicht, 400-500 Meter Minimum oder noch mehr, bevor du wieder ausklicken musst. Und wenn die nächste Ampel schon sehr nah ist, dann auf jeden Fall nicht reinklicken.
Mhm.
Und in der Firma hatte ich dann zum Glück den Werkzeugkasten von der Firma mir geschnappt, da war der richtige Imbus drin und damit habe ich es dann repariert, aber
Die Platten möchte man wirklich, wirklich fest haben. Das ist echt total nervig, wenn es wackelt und wenn das nicht richtig rausgeht. Boah.
Ja, es ist fies. Aber ja. Ich bin auch damit noch ohne Sturz davon gekommen. Toi, toi, toi. Aber ich glaube, beim nächsten Mal, wenn ich irgendwie mal bei der Gelegenheit mal im Keller bin, werde ich da mal Schraubensicherung reintröpfeln, dass die Scheiße einfach fest ist und dann hat die liebe Seele Ruhe.
Ja, genau. Ja, habe ich hier schon, dir habe ich das erzählt, wie ich Klickpedale fahren gelernt habe? auch.
Du bist bei deinen Eltern vorm Haus im Busch gelandet, habe ich irgendwie in Erinnerung. Ne?
Die ganze Tour getestet, raus, rein, hin, her, auf, absteigen, alles super funktioniert. Fahren wir mit den Eltern vors Tor, klick links aus und kipp langsam nach rechts um und lieg im Busch drin. Der Nachbar kommt, alles in Ordnung mit dir? Ja, ja, ich habe Klickpedale. Ah, neue, ist mir auch so passiert. Toll, danke.
Sehr gut, ja. Wenn ich jetzt nach rechts umgefallen wäre, wäre ich halt in diese Frau mit diesem Fahrrad, mit dem Einkaufskorb und so, da in die wäre ich reingekracht, einfach so mit dem Kopf irgendwie.
Ja, genau.
Weiß ich nicht, irgendwo das, in die Mitte von ihrem Fahrrad.
Das ist halt echt blöd. Aber wie gesagt, es passiert einem meistens einmal und dann kann man es richtig. Das ist ja immer diese Gefahr, du klickst links aus und kippst ganz langsam nach rechts und bis du das gerafft hast, kriegst du halt den Fuß nicht mehr rausgedreht.
Ja, aber ja, ich kann es mir lebhaft vorstellen.
Ja. Hast du beim Fahren das Gefühl, dass du sicherer bist? Oder mehr Druck auf die Pedale bringst? Also,
ich hatte den Effekt, als ich jetzt dieses Problem hatte, von dem ich gerade berichtet habe, dass ich dann teilweise so gefahren bin, dass ich auf der einen Seite eingeklickt war und auf der anderen nicht. Mhm. Und weil ich dann halt nicht mehr einklicken wollte bei kurzen Strecken. Ja. Und da habe ich teilweise das Gefühl gehabt, dass mein rechter Fuß schon anfängt, quasi im hinteren Bereich zu ziehen. Und das dann nicht mehr funktioniert, weil bisher nicht mehr eingeklickt. Mhm. Und das war dann so ein eigenartiger Effekt, dass dann mein Fuß immer in der Luft schwebte. Und dann vorne wieder draufgeknallt ist sozusagen, ja. Wenn er wieder treten wollte. Und dann habe ich gemerkt so, was ist denn? Da kannst du nicht mehr richtig fahren oder was? So, also ich war dann so ein bisschen von mir selbst überrascht, wie sehr ich mich schon daran gewöhnt hatte, so eine andere Art zu treten mir anzugewöhnen, wo auch ein Ziehen mit bei ist. Ja. Und da merkt man halt, okay, dann ist es auf einmal auch wichtig, dass man sich die Schuhe sehr fest bindet, weil man ja jetzt dann auch nach oben zieht, was man ja sonst eigentlich nicht tut. Also natürlich tut man es trotzdem, aber da muss eigentlich nur der Schuh mitkommen und jetzt muss noch ein ganzes Pedal mit Gewicht und allem mitkommen, also mit Widerstand. Also muss man sich die Schuhe recht fest binden, wo ich am Anfang bei den ersten Fahrten auch nicht dran gedacht hatte. Und dann ist es so ein eigenartiges im Schuh auf- und abhüpfen, so wenn du zwischen Ziehen und Drücken wechselst. Oder andersrum. Ungewohnt, aber ich gewöhne mich langsam dran.
Ja, also ich merke es halt, wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle mal ohne Klicks fahre, weil ich irgendwie ein Fahrrad geliehen bekomme oder sonst irgendwas, ich schaffe es halt kaum, die Füße auf den Pedalen zu halten. Weil man macht mit den Füßen halt allen Quatsch nach rechts und links und das und die Klicks halten dich halt einfach fest. Und wenn du jetzt halt so fährst, dann, ich rutsche da dauernd weg. Es ist ein Graus.
Deswegen, ja, das stimmt.
Ohne Klick ist für mich super schwer zu fahren.
Speziell sowas, wenn man aufsteht und so einen Sprint hinlegt, so im Stehen. Mhm. Das ist sehr angenehm dann einfach, wenn du da
bist. Man muss sich spektakulär auf die Fresse legen.
Wie? Erklär.
Du rutschst mit dem einen Fuß vom Pedal, trittst nach unten, trittst auf den Boden und dann springt das Rad vor dir weg und du fliegst einfach in irgendeine Richtung weg.
Na, ach so, ja, wenn du keine Klicks hast, meinst du jetzt?
Ja, genau.
Ah, okay. Ich dachte jetzt mit Klicks gibt es da.
Nee, mit Klicks ist total geil.
Ja, eben, genau. Also das ist jetzt eine Sache, wo ich meine, wo es mit Klicks, wo ich merke, dass es schöner ist. Ja. Wo ich es auch merke, ist natürlich so Sachen wie, wenn du mal springen möchtest. Mhm. Also eine Bordsteinkante hochspringen oder so, du bist jetzt halt plötzlich in der Lage.
Also das kann man mitnehmen.
Das ganze Rad mitzunehmen, also du kannst, wenn du hochspringst, einfach das Rad mit hochspringen lassen.
Ich kann mit dem Rennrad einen Bordstein hochknallen.
Genau. Du kannst halt wirklich auch mit dem Hinterrad hüpfen. Das konnte ich mit meinem Mountainbike auch ohne Klickpedale. Aber das erfordert halt, also du musst dann halt die Füße vorne, die Zehenspitzen zeigen dann zum Boden. Sodass du ein bisschen und dann über die Reibung, die deine Schuhe mit den Pedalen sozusagen haben, dadurch, dass Mountainbike-Pedale ja auch so sehr fiese Piekser und Beißer haben, und die dann in deinen Sohlen irgendwie verwinkelt sind, und da musst du dann auch ein bisschen Druck aufbauen in die Pedale, und dann kannst du auch mit einem Fahrrad springen, ohne Klickpedale, und auch das Hinterrad in die Luft bekommen. Das geht. Das konnte ich auch mal, aber ob ich das heute noch könnte, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich das mal konnte, und jetzt ist es halt super easy, also mit Klickpedalen fliegt das Hinterrad halt mit in die Luft, ist kein Thema. Mhm. Und
das ist cool, das macht aber echt Laune, finde ich.
Ja. Ja, und insofern eigentlich jetzt positiv überrascht und jetzt dann ein paar normale Sneaker in der Firma und am Schreibtisch deponiert, sodass ich mit Klickschuhen in die Firma fahren kann und dann dort ein paar normale Schuhe anziehen kann, ohne dass ich die jetzt jeden Tag mit mir rumschleppen muss.
Ja, ist gut.
Und direkt mal gestern, nee, nicht gestern. Gestern war Montag? Nee, gestern Sonntag. Nee, dann war es Freitag oder Donnerstag, ich weiß es nicht mehr genau. Fahre ich zur Arbeit und fahre eine Bordsteinkante runter und in dem Augenblick bricht von meiner Gepäckträgertasche einer von diesen Plastiknasen, die Tasche am Gepäckträger halten. Beim Runterfahren der Bordsteinkante bricht es einfach ab. Und dann hängt die Tasche nur noch so an einem von diesen Haken total schepps in der Gegend rum. Und dann, ja, stehst du da, bist auf ungefähr auf dem halben Weg und denkst dir so, oh, ey, wie, was denn jetzt?
Und zum Echt Glück, jetzt? Genau. Scheiße.
Zum Glück hat diese Tasche einen Schultergurt und zum Glück habe ich die nicht abmontiert, sodass ich mir die dann abmachen und als Schultertasche tragen konnte, was natürlich irgendwie blöd ist, weil da fängst du am Rücken an zu schwitzen. Aber immerhin ließ sich das noch transportieren und ich konnte noch weiterfahren. Ich habe eine Rücksendenummer beantragt. Ich muss das Ding jetzt reklamieren, weil die ist ja noch fast neu, die Tasche. Ja. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ja. Gut, aber das war eigentlich alles gar nicht unser Thema.
Wir
kamen eigentlich vom Iron Man und jetzt sind wir wieder mal abgedingst.
Ja, genau. Ich habe aber die ideale Überleitung zu unserem nächsten Thema. Ich bin ja, wie ich vorhin erzählt habe, gestern während des Ironmans anderthalb, zwei Stunden auf dem Rad gewesen und du erinnerst dich an mein Radtrikot, hast du das mal gesehen? Es ist jedenfalls rot-weiß kariert und damit sehe ich aus, als würde ich kroatische Heimtrikots tragen.
Mhm.
Und ich bin auf dem
Rad. Ist das eigentlich ein Tour de France Bergfahrtrikot oder was?
Nee, das ist ja Polkadot. Also das sind Punkte.
Ach so, okay, stimmt.
Meinst du wirklich rot-weiß kariert?
Okay, ja, dann siehst du wirklich aus wie ein Kroate.
Genau. Wir haben das damals machen lassen für irgendwie Rot-Weiß-Casino Mainz, Triathlon-Team, Spaß-Trikots. Einfach nur, dass wir alle gleich aussehen und dass wir extrem auffällige Trikots haben, was halt total geil ist. Du guckst irgendwie 3 Kilometer Straße runter und du siehst, wo deine Leute kommen. Weil du siehst das sofort. Also rot-weiß-kariert sieht man halt. Aber ich bin jetzt mehrfach von dem einen oder anderen Kroaten angehupt und bejubelt worden und alles Mögliche.
Ist doch nett.
Ich spreche halt gar kein Kroatisch, das heißt, ich kann nicht mal irgendwie Hallo zurücksagen auf Kroatisch, was ein bisschen schade ist. Also das
okay, also wenn die Kroaten noch eine Runde weiterkommen sollten und danach sieht es ja möglicherweise sogar aus, die sind ja, haben echt einen Lauf im Moment, ich kenne Leute, die ich fragen kann für dich, dass sie.
Ja, vielleicht kannst du ja auch einer von unseren Hörern so ein Audiokommentar, da würde ich mich jetzt freuen, dass ich irgendwie so Hallo, schöne
das
Grüße
ist,
oder sowas.
Das ist gefährlich, weil du kriegst jetzt dann irgendeinen Audiokommentar mit irgendwas.
Von einen, den ich schicken kann.
Und dann rufst du das irgendwem zu und dann hast du ihn übel beleidigt, weil derjenige dich reinlegen wollte.
Ja, bei dem einen, der hat auch mir irgendwas Ernstes hinterhergerufen. Es könnte sein, dass es ein Russe gewesen ist. Da war ich zu harthörig.
Sehr gut.
Das weiß ich nicht, was der gesagt hat. Also,
aber ja. Die Überleitung, um das nochmal komplett zu machen, führt uns natürlich zur Fußball-WM.
Ja.
Du bist also nach wie vor, obwohl Deutschland ausgeschieden ist, bist du voll dabei, ja?
Ja, ich gucke alles, was ich schauen kann.
Ah, jetzt ist es ja einfacher. Jetzt sind ja keine 16-Uhr-Spiele mehr.
Ja, das stimmt. Das ist ganz gut.
Ja, geht also. Mir genauso. Ich habe auch geguckt, was ich mitnehmen konnte. Natürlich geht nicht alles, aber speziell jetzt zum Beispiel Kroatien-Russland war ja ein richtiges Kracherspiel.
Boah, war das spannend. Boah.
Das war echt schön.
Ja.
Also ich meine, irgendwie Russland geht in Führung, Kroatien gleicht aus, Kroatien geht in Führung, Russland gleicht aus und dann Elfmeterschießen hinten drauf. Ja. Wahnsinn, also das war ein echt tolles Spiel.
Ja genau, Elfmeterschießen mit dem verletzten Torwart und
Dann haben die den Torwart verletzt, gehen in die Verlängerung, kriegen eine neue Auswechslung quasi dazu, weil in der Verlängerung darfst du ja noch ein weiteres Mal auswechseln.
Genau.
Und dann geht nach einer Minute geht irgend so ein anderer Typ, ja ich kann nicht mehr, ich muss ausgewechselt werden und dann so.
Genau, geht ein Feldspieler kaputt.
Geht ein Feldspieler kaputt und dann denkst du so, what?
Das ist echt zu krass. Ja und auch andere hier, wer war denn das? Mandzukic oder so? Der konnte ja auch konnte nicht mehr laufen.
Die waren alle stehen K.O., ja, das war echt
krass. Das war echt krass. Deswegen, es könnte gut sein, dass gegen England da Schluss ist.
Ja, die Engländer haben natürlich so mit diesem 6-1 oder was war es?
Ja, gut, das war
6-1. Ja, da haben die sich halt so die Corones Grandes geholt. Und jetzt zehren sie immer noch davon, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sie so sich so unbesiegbar halten.
Und sie mussten nur einmal in die Verlängerung gehen. Jetzt gegen Schweden haben sie 2-0 gewonnen, vernünftig, gut durchgespielt, sich nicht so überanstrengt wie die Kroaten. Also.
Aber meinst du, das ist wirklich so? Man hört das ja immer so, ja, die mussten so oft in die Verlängerung oder so. Aber die machen doch jeden Tag Training und machen jeden Tag irgendwas und dann diese halbe Stunde, die man da nochmal drauflegt, meinst du echt, das macht so den Unterschied, dass du das Tage später noch in den Knochen steckt?
Ah ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du jedenfalls einfach allgemein müder bist. Oder dass du halt nicht so viel trainieren kannst.
Also ja, aber du hast das Pensum dann trotzdem. Die halbe Stunde hast du ja woanders gemacht. Trainierst halt eine halbe Stunde weniger, aber die halbe Stunde hast du ja woanders erledigt. Da hast du ja
hast du im Spiel verbracht, klar.
Ja, genau. Das ist ja auch Training.
Ja.
Ist ja auch besser.
Nee. Also ich.
Ist jetzt eine kühne Theorie, die ich mal so aufstelle und in den Raum werfe. Vielleicht haben wir ja Physiotherapeuten oder sowas unter
unseren Hörern,
Sportmenschen, die das beantworten können.
Ja.
Man hört das immer so, das wird immer so hingesagt als so eine Weisheit, das weiß man ja, dass das so ist. Und ich bin so ein bisschen skeptisch. Also ich weiß, beim Curling hatten wir halt das ist jetzt wieder sehr kühn, mich mit den Sportlern da zu vergleichen, aber so ein Curling-Turnier sind halt teilweise 3 Spiele am Tag und dann 3 Tage hintereinander ohne Pause.
Mhm.
Und da merkst du das, wenn eine Verlängerung ist oder wenn irgendwie das andere Team so einen Spielplan so hatte, dass sie möglicherweise an dem ersten Tag nur 2 Spiele haben oder so, dann sind die halt am zweiten Tag morgens dann frischer, weil die halt, die haben ein Drittel weniger gespielt als du. Hm. Aber wenn da so 4 Tage Pause dazwischen sind, irgendwie, ich weiß nicht.
Wimbledon ja jetzt auch, die spielen auch jeden Tag oder fast jeden Tag.
Sehr ähnlich. Eben.
Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber.
Also. Wie lange braucht ein Fußballspieler, um von einem Spiel mit Verlängerung zu regenerieren? Also braucht er wirklich, wenn er Verlängerung und Elfmeterschießen hatte, 1 oder 2 Tage mehr, bis er wieder auf Null ist? Oder?
Ja, also ist halt die Frage, wenn die Engländer am nächsten Tag schon, keine Ahnung, auslaufen und Elfmeterschießen geübt haben und die anderen halt nur auslaufen und Eistonne gemacht haben, dann fehlt ihnen halt Elfmeterschießentraining.
Ja, weißt du? Ja, denkbar, okay.
So, also so Sachen könnte es halt sein.
Aber bei sowas denke ich halt auch immer, Elfmeterschießentraining, okay, klar, musst du immer mal wieder machen, aber wie gut du da bist, bestimmt wahrscheinlich ein Stück weit auch, was du die ganze Saison über gemacht hast. Also ich meine, du verbesserst ja nicht innerhalb dessen, während du in Russland bist und da auf dem Trainingsplatz stehst, verbesserst du ja nicht mehr deine Elfmeterschusstechnik.
Nee, gar nicht. Da festigst du es nur noch. Generell, was die bis dahin nicht trainiert haben, das lernen die auch nicht mehr.
Eben.
Klar.
Und insofern, das Einzige, was ich da im Training wirklich sehe, ist Taktik und Zusammenspiel dieser Mannschaft, Zusammenhalt, dieses blinde Verständnis von der läuft da lang, dann laufe ich da lang oder ich biete mich hier an, dann bietest du dich da an und das sind so unsere Tricks, ja, und genau, abgesprochenen kleinen Gags und so. Solche Dinge, das sehe ich, dass man das im Training dann macht, weil da muss diese Mannschaft zusammenschweißen und zusammenwachsen. Aber Elfmeter trainieren?
Ja, dann lass es halt Laufwegetraining sein. Also weißt du so, okay, wir machen jetzt 20 Mal hintereinander, du läufst darüber, du läufst darüber, du läufst darüber und vorher zeigt ihr euch alle die 3. Ich weiß nicht, wie das so funktioniert, dass sie so Spielzüge ansagen. Aber wenn klar ist, okay, ich renne darüber und ich sehe aus dem Augenwinkel, der andere rennt darüber, dann weiß ich ganz genau, dass ich den Pass, 2 Meter rechts vom Elfmeterpunkt hin spielen muss, weil da taucht gleich einer auf. Und das kann ja dann durchaus das entscheidende Tor sein. Und wenn du das eben einen Tag früher wieder trainieren kannst, hast du halt einen Tag mehr.
Ja, okay, so argumentiert kann ich der Sache folgen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Experten, der uns erleuchtet. Ja. Bevor ich hier wieder Theorien über irgendwelche Hybridwesen aus den Wölfen und so aufstelle.
Was?
Nichts. Hast du die Sendung nicht gehört? Christoph und ich reden über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben.
Ach so, oh ja, doch. Hühner, die Dinosaurier sind und so Quatsch.
Genau. Es war
ich war auch ganz irritiert, dass die Hörer geschrieben haben so, Dinosaurier im Garten, Hashtag, was ist denn hier passiert?
Ja, aber das hat gut funktioniert, dass ich dir, das habe ich bei einer englischen Sendung geklaut, die ich immer höre, Confessions Podcast, kann ich ja bei der Gelegenheit mal empfehlen, ist ein BBC-Podcast, wo Leute Geschichten einsenden, wo sie gesündigt haben.
Ich glaube, das habt ihr schon mal erzählt mit der Claudia, oder?
Das kann sein, ja. Und dann gibt es ein Moderatorenteam, die dann entscheiden, ob du das vergeben kriegst oder nicht.
Aha.
Das hängt ein bisschen davon ab, wie du dich da so in dieser Geschichte verhalten hast und was du gemacht hast und so. Und dann wirst du eben entweder forgiven oder eben nicht. Und es ist sehr lustig, weil halt die Hörer senden halt Geschichten ein, die möglichst lustig sind. Und da das jetzt in der BBC läuft, haben die halt wahrscheinlich ein paar zig, hunderttausend Hörer. Und da ist das Potenzial an geilen Geschichten halt natürlich cool. Und da kommen halt wirklich immer Sachen, wo du denkst so, alter Vater, das kann nicht sein, so, ja, was die Leute so machen. Und dann oft ist es dann so, dass dann die Geschichten 25 Jahre alt oder so. Und dann jetzt trauen sie sich endlich, das zuzugeben. Und dann sind es so Sachen, wo sie es dann ans Radio halt schicken. Und dann so, ja, meine Frau weiß da bis heute nichts von. Und jetzt wird sie es aus dem Radio erfahren und so.
Oh Gott.
Eine dieser Dinge, die in dieser Sendung, in dem Podcast auch immer gemacht werden, ist, wenn am Ende der Sendung wird dann irgendein Hashtag ausgegeben, dass man dann twittern soll, wenn man die Sendung bis zum Ende gehört hat.
Ah.
Und da habe ich das einfach mal hergeklaut mit den Dinosauriern im Garten.
Mhm.
Und das ist dann lustig.
Auch schon einmal gemacht.
Wir haben das schon mal gemacht, ja, aber
Paloma war das, glaube ich.
Richtig, das war damals Paloma.
Ja.
Und das ist witzig, wenn du dann so, machst die Sendung fertig und lädst das alles auf den Server hoch und dann stellst du es ein irgendwie, dass es dann und dann rauskommen soll, beziehungsweise bei der Sendung war ich eh so im Verzug, dass sobald ich fertig war, habe ich auf Publish geklickt und dann hast du es endlich geschafft, so okay, Sendung ist raus, Thema erledigt, jetzt habe ich das aus den Füßen und bist dann so gedanklich komplett woanders und relativ kurze Zeit später klingelt das Handy hier, Dinosaurier im Garten, Tweet, Dingsbums, und ich so, erstmal wirst du so wieder zu diesem Thema zurückgeholt, das du gerade für dich abgehakt hattest. Auch schon längst vergessen, dass du 3 Tage vorher das am Ende der Sendung da aufgerufen hast. Und dann kommt es so zurück und ich so, oh, okay, warte mal, ich habe die Sendung doch erst heute Morgen. Und dann so, das geht teilweise schnell bei unseren Hörern, das ist cool.
Ja, das ist echt super, da freue ich mich auch immer.
Ja, nun ja, also WM, wer wird Weltmeister? Was sagst du?
Ich sage ja schon seit ein paar Sendungen England.
Ja, tja, nee, also ich sage, dass das Finale lautet Frankreich-Kroatien, sage ich jetzt mal. Auch wenn ich befürchte, dass es England ist, aber ich sage jetzt mal Frankreich-Kroatien. Und Frankreich wird Meister. Also das glaube ich dann doch.
Okay. Pass auf, und jetzt wird es Belgien-England und Belgien wird Weltmeister.
Das wär cool, damit könnte ich gut leben.
Ja.
Auch wenn der Postillon gemeldet hat, dass ein cleverer Fan, für den die WM noch nicht zu Ende sein soll, seine Deutschlandfahne um 90 Grad gedreht hat und jetzt für Belgien ist. Damit.
Ja.
Fast.
Brasilien hat ja schon schlechte Erfahrungen mit den Farben gemacht. Das haben wir ja schon festgestellt letzte Woche.
Das ist wahr, ja.
Ja. Gut, jetzt haben wir aber wirklich nichts mehr auf der Liste.
Nee, die Liste ist zu Ende, weshalb ich jetzt zu einer Anmoderation ansetzen werde, wenn du mich nicht aufhältst.
Verzeihung. Wird es nicht eine Abmoderation? Entschuldigung.
Habe ich gerade Anmoderation gesagt? Das Bier wirkt, ich sag's dir.
War das so hart?
Nee, warte mal, ich lass mich gucken. Nee, 6,6 ist eigentlich,
das geht,
eigentlich recht verträglich.
Ja, wenn es nicht das dritte wäre.
Nee, ich hab heute bis 21 Uhr gearbeitet.
Ach hey, boah, kein Mensch.
Nee, aber das lag an mir selbst, weil ich heute Morgen meine Tochter hier betreut habe, weil sie nicht in die Kita konnte.
Ah.
Und dann kommst du über den Vormittag, bis die Freundin dann kommt und dich erlöst. Nicht so wirklich zum Arbeiten und dann, naja, ich musste ja noch arbeiten irgendwie und musste meine 8 Stunden irgendwie zusammenkriegen. Mhm. Und dann fielen die halt so in den Nachmittag rein, wo sie dann übernehmen konnte. Und vormittags habe ich nicht wirklich viel gearbeitet, während das Kind hier am Rockzipfel hängt. Gut, aber das wollte ich jetzt gar nicht erzählen, sondern ich wollte unsere Hörer auffordern, möglicherweise Kommentare zu dieser Sendung abzugeben auf sneakpod.de oder bei Twitter oder bei Facebook. Und wenn ihr das nicht tun wollt, dann ist es auch okay, dann hört ihr einfach nur zu und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir einen weiteren Film oder mehrere oder Serien oder Hühner oder sowas besprechen. Auf sneakpod.de findet ihr die Folgen oder im Podcatcher eurer Wahl. Empfehlt uns weiter und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.